Ein neues Ruf mich an, eine neue Woche. Beef, wen rufen wir denn heute an?
Einen richtig geraden Michel, nämlich in Michael Gregoritsch.
Ja, und der hat einiges zu erzählen. Von Rittern, von seiner Zeit in Deutschland, von der Beziehung zu seinem Vater und zu seinem Trainer. Das war ja manchmal gar nicht so einfach. Und auch von seinem Spendenverein. Also viel, viel zu erzählen, der Bursche.
Mit dabei die Juli, der Benni und der Fö.
Ruf mich an.
Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung. Michi Gregoritsch, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Michi, du bist nach Freiburg gewechselt und nach den ersten zwei Bundesligaspielen hat man eigentlich das Gefühl, du hast nie woanders gespielt. Das ist ja ein Start, den du dir vermutlich besser gar nicht vorstellen hättest können. Zwei Tore, ein Assist in den ersten zwei Spielen, das ist ja ein Traum.
Ja, so ist es. Also für mich persönlich war es natürlich super, vor allem die erste Partie, die wir dann auch hoch gewonnen haben. Die zweite Partie verlieren wir dann unglücklich. Das jetzt natürlich dann noch perfekt machen können. Und dann wäre es wirklich nicht besser gelaufen, wenn wir die zweite Partie auch noch gewonnen hätten.
Ja, Freiburg, ja schon eine sehr interessante Stadt, ein sehr interessanter Verein. Über den Trainer sprechen wir dann noch ein bisschen später, aber was sind denn so die ersten Eindrücke, die du gewinnen hast können im Badenserland?
Also man muss ja sagen, egal wo man hingeht, heißt es immer, okay, familiärer Verein, Mannschaft ist super, aber das war hier schon nochmal ein ganz anderes Level. Wenn wirklich im Trainingslager am freien Nachmittag 16, 17 Spieler gemeinsam beim Café sitzen und sie alle miteinander super unterhalten und Spaß haben dabei, ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Und das kenne ich eigentlich nur vom Nationalteam so und noch. Und dort ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil ja alle fürs eigene Land spielen und sie nach langer Zeit wiedersehen. Aber in einem Verein habe ich das noch nie so erlebt, dass wirklich eine gesamte Kabine zusammenhält und so einen Spaß hat an der täglichen Arbeit.
Ja, jetzt ist es zwar noch relativ früh, aber könnte man vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen sagen, das war genau der richtige Zeitpunkt und genau der richtige Moment, um eben diesen Tapetenwechsel zu machen?
Ja, es ist natürlich super, weil es war ja ein relativ offenes Geheimnis, dass ich vor einem halben Jahr fast zurückgegangen wäre nach Österreich. Und dann habe ich Gott sei Dank eine gute Rückrunde gespielt in Deutschland und habe dann die Chance gekriegt, dass ich eben zu einer Top-6-Mannschaft von der letzten Saison und dem Pokalfinalisten gehen kann. Und da ist es dann als Stürmer einfach diesen Tick einfacher, vorne drin zu spielen, wenn du mehrere Chancen kriegst. Und macht richtig Spaß. Wie gesagt, die Truppen ist wirklich super. Sind einfach total gute Jungs und am Platz natürlich auch mit Riesenqualität. Und dann war das für mich einfach der richtige Wechsel.
Ja, aber Freiburg ist ja nicht nur eine gute Mannschaft, sondern
für... Woran, du hast vorhin gemeint, es ist für die so unüblich gewesen, dass sie 16, 17 Spieler irgendwie gemeinsam treffen und dann Kaffee trinken. Woran glaubst du, kann das liegen?
Ja, ich glaube schon, dass der Trainer schon so lang eben dort ist und dass der Verein generell schon so lange darauf schaut, dass eben ein Kern aus Spielern besteht, die rundherum halt die Spieler dazu ins Boot holen. Und wenn man sieht, ich glaube, die fünf Führungsspieler aus dem Mannschaftsrat, die sind alle schon mindestens 5 Jahre im Verein oder 4. Und das gibt es ja eigentlich bei keinem anderen Verein. Wenn ich schaue, die Mannschaft aus Augsburg, da gibt es jetzt nur 3, die mit mir 2017 begonnen haben. Und wenn du nach Freiburg schaust, wenn ich vor 5 Jahren nach Freiburg wechseln wäre, was ja damals auch schon Thema war, sind noch immer 8, 9, 10 Spieler dort. Und das ist, glaube ich, dann, wenn du so einen Kern hast von eben 10 Spielern circa und rundherum einfach die Charaktere immer dazu schiebst, dann ist es ja deutlich einfacher, die zu integrieren und dann hast du einfach über Jahre hinweg eine Kameradschaft und die sich dann zu einer Freundschaft entwickelt. Und dann sind es nicht immer nur 25 ähnlich alte Spieler, die ein Ziel verfolgen, sondern es ist wirklich eine Gruppe aus Menschen, die zusammenhalten, die schon vieles gemeinsam erlebt haben und die dann eben diese Mannschaft hochholen in den richtigen Momenten.
Mhm. Super, du hast ja den Trainer angesprochen. Welche Erkenntnisse hast du gewonnen jetzt unter Streich am Anfang? Von ihm als Trainer?
Ja, dass er schon sehr detailliert arbeiten möchte und dass er ein Mensch ist quasi einfach. Also natürlich, alle anderen Trainer sind da menschlich, aber es war, habe ich noch nicht so oft erlebt, dass ich eigentlich von den ersten 5 Gesprächen 4 über private Sachen gesprochen habe. Und der hat sich einfach interessiert für meine Familie, wo ich herkomme, und interessiert sich einfach wirklich komplett und ehrlich dafür. Und das ist ganz angenehm, wenn es nicht immer nur darum geht, was für einen Laufweg du machen musst oder in was für Momenten du attackieren musst. Darum geht es auch. Aber es geht vor allem drumherum, geht es schon auch, okay, um einen Mensch, Michi Gregoritsch, der, ja, hast schon eine Wohnung, hast schon ein Haus. Auch übrigens, dort ist ja ein schöner Baggersee in der Nähe, da kannst du schön schwimmen gehen, auch mit deinem Hund.
Super cool, also Wertschätzung auch für die menschliche Seite.
Was irgendwie auch interessant ist, Christian Streich äußert sich ja zu sehr vielen Themen. Hast du das Gefühl, dass es eigentlich irgendwas gibt, worüber er sich keine Gedanken macht?
Nein, überhaupt nicht. Also er hat uns ja in der Mannschaft, es gibt einfach auch Besprechungen, wo er uns über die Frauen-EM zum Beispiel, wo er gesagt hat, er hat sich gestern jetzt das Spiel Frauen Europameisterschaft angeschaut und dass er das so beeindruckend gefunden hat und dass wir das auch mal vielleicht schauen sollten, weil das total interessant wäre für uns als Mannschaft. Und das, ich glaube, das beschäftigt ihn wirklich. Wie gesagt, er ist innerhalb der Mannschaft genauso, wie er nach außen hin wirkt. Und es ist ja eh, also das ist, er wird ja nicht umsonst so abgefeiert, weil er eben so ein weitblickender Mensch ist. Und deswegen, also ich fühle mich sehr wohl mit ihm, ich habe sehr viel Spaß mit ihm auch. Und trotzdem merkt man auch, dass man unbedingt 100% in jedem Training geben muss und drumherum eben alles dem Profisport unterordnen muss.
Jetzt ist ja das Profil sozusagen des Trainers ja bei dir familiär bedingt natürlich Thema. Wie würdest du deinen Vater, den du ja auch als Trainer gehabt hast, mit Streich vergleichen? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder wo sind die größten Unterschiede?
Jetzt kann ich nichts Falsches sagen, weil da sitzt man eigentlich gegenüber.
Liebe Grüße.
Also es ist richtig aus, ja, danke. Nein, es ist natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit, weil gerade mein Papa, glaube ich, auch bekannt ist dafür, dass er sehr menschlich mit allen Spielern umgeht und vor allem sehr viel Wert darauf legt, wie der Charakter ist von einem Spieler. Und danach kommt das Sportliche, das ja relativ nah dann natürlich dahinter kommt, weil es ist halt Fußball und da geht es halt vor allem um Leistung. Aber vor allem geht es ja darum, dass die Mannschaft zusammen geformt ist oder richtig zusammengeformt ist. Und da haben sie schon auf jeden Fall sehr große Ähnlichkeiten. Ich glaube, der große Unterschied ist halt einfach, dass mein Vater in einer unter 21 Nationalmannschaft natürlich immer sehr viele junge Menschen hat und die auf eine gewisse Art und Weise auch noch andere Dinge lernen müssen, als wie es bei uns jetzt ist. Wir haben ja sehr viele Familienväter zum Beispiel schon. Und denen muss man jetzt nicht nur mal irgendwie neue Sachen erklären oder lernen.
Ist das irgendwie innerhalb der Mannschaft für dich dann komisch gewesen, unter deinem Vater zu spielen? Bist du da anders behandelt worden, auch von den Mitspielern?
Das Thema haben wir gestern erst gehabt beim Abendessen mit Philipp Lienhardt. Also dadurch, dass es ja vor allem in der U21 dann sehr erfolgreich war und ihr dann auch Leistung gebracht habt, war es nie ein Thema, okay, gut, der spielt eh nur, weil er der Sohn ist, sondern es war dann eher eine Vereinfachung, weil die unangenehmen Fragen habe ich dann stellen dürfen. Und ich weiß nicht, ob wir den Nachmittag mal frei haben dürfen oder so. Bin halt nie vorgeschickt worden, aber das ist ja, die Spieler haben gewusst, es wird nie irgendwas von mir heimlich zu meinem Vater gehen, sondern eher würde ich die Spieler schützen, oder ich habe sie eigentlich total oft geschützt und oder immer geschützt, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn ich da mit Geheimnissen zu meinem Vater hochgegangen wäre ins Zimmer und ich gesagt, ja, du übrigens, der Linhard hat jetzt gerade das dritte Cola getrunken heute.
Aber hat es dann bei dir besser funktioniert, wenn ihr frei haben wolltet, oder war er da strenger sogar bei dir?
Nein, hin und wieder habe ich ihm dann schon gesagt, du, wir sind müde und wir kriegen das nicht so genau hin und weiß nicht, ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn wir halt nicht Nachmittag frei haben können. Das heißt, es hat dann schon irgendwie ganz gut funktioniert.
Ich würde gerne kurz auf der Zeitreise sogar mit dir bleiben, und zwar gehen wir zurück in das Jahr 2010 und schauen uns deinen ersten Bundesliga-Treffer gemeinsam an. Der war auch unter deinem Vater. Da sehen wir ihn gleich.
Im Hexenkessel.
Im Hexenkessel, genau, gegen die Wiener Austria, damals ein 1-1.
Gute Wahl vom Gegner.
Was sind denn da so Erinnerungen, die da hochkommen an diese Zeit?
Ja, es war super. Also, ich habe ja damals. Ich habe damals in jungen Jahren, in Kaffenberg war das ja eher so, dass die zweite und die erste Mannschaft gemeinsam trainiert haben. Also, das sind teilweise dann 35 Spieler am Trainingsplatz gestanden, und ich war halt damals so quasi der glückliche achte Stürmer, der unter der Woche während dem Schultraining gebraucht wurde. Das war ein Mittwochspiel, das gegen die Austria damals. Und da war um 10 Uhr war Schultraining und gleichzeitig haben die Profis hier anschwitzen gehabt. Und dann hat es geheißen, ja, wir brauchen noch einen. Und gleichzeitig war dann die Situation, ja, du kannst da übrigens am Abend kannst du ja auf die Bank setzen, weil du bist ja eh da. Und dann haben wir halt auf die Bank gesetzt und während dem Spiel haben sie halt dann irgendwie, ich glaube damals hat gespielt Tiba und was kann ich, der erste.
Ja, für Tiba bist du eingewechselt worden, ja.
Genau, ja.
Genau, und irgendwie der Tiba hat in der 75. nicht mehr kennen und dann bin ich halt auch einmal geschickt worden und dann hat es gesagt, ja, kannst und man hat gesagt, ja, bestimmt. Und ja, dann halt eingewechselt worden und das Tor gemacht und das klingt so blöd, aber das war halt für mich damals irgendwie so, ja, es ist halt so passiert. Also es war jetzt in dem Moment jetzt nichts Besonderes, weil am nächsten Tag habe ich um 7:40 wieder Schultraining gehabt und um 9:30 in der dritten Schulstunde habe ich dann Englisch gesprochen gehabt. Und das habe ich dann gemacht und ich habe, also ich muss ehrlich sagen, so richtig bewusst, was es dann damals war, ist mir eigentlich das erst Jahre später geworden, aber das ist schon ein Moment, wo ich liebend gerne zurückschaue. Das war schon was ganz Besonderes, vor allem rückblickend. Aber damals in dem Moment habe ich es nicht so realisieren können, um ehrlich zu sein. Ich habe das Ganze halt quasi einfach so mitgenommen, wie es halt passiert ist.
Du bist ja seitdem auch jüngster Bundesliga-Torschütze mit 15 Jahren und ich glaube 361 Tagen warst du damals erst jung, darf man sagen. Man sieht es dir auch an, wenn man den Torjubel auch sieht. Da war schon sehr viel Freude dabei, ja. auch bei deinem Vater. Vielleicht auch ein bisschen eine Rechtfertigung von ihm aus, dass er dich dann spielen lassen hat. Ich glaube, das war auch nicht immer so einfach damals, oder? Den Sohn dann einzuwechseln. Hast du ihm durch deine Leistung bewiesen, dass du es kannst?
Also ich glaube, für ihn war das damals deutlich schwieriger als für mich, weil es klingt ja, auch das klingt blöd, aber seitdem ich 6 war, bin ich in den Mannschaftskabinen herumgelaufen. Weil ich bin beim GK in der Kabine herumgelaufen, bei Mattersburg, damals wieder Herfried Sabitzer noch unter ihm gespielt hat, sind dann Marcel und ich in der Kabine rumgelaufen und haben uns vom Zeug über die Bälle geholt und dann haben wir quasi nach dem Training 11 Meter geschossen und so weiter. Und also die Spieler habe ich ja alle gekannt und es war für mich so das Normalste der Welt, dass ich halt dann normal mittrainieren kann. Und ich glaube, für meinen Vater war das schon auch ein großer Schritt, dass er dann sagt, okay, gut, er wechselt mich dann ein und lässt mich dann spielen. Und ja, dass es natürlich dann im ersten Spiel mit einem Tor gelungen ist, das war ja super, weil dadurch ist einmal der ganze Druck weggefallen von wegen, ja, der spielt nur, weil er der Sohn vom Trainer ist. Mhm. Und dann habe ich ja eigentlich ewig nicht gespielt und es hat ja trotzdem super Spaß gemacht immer, weil, wie gesagt, ich war ja trotzdem immer dabei. In den Sommerferien habe ich halt den Balljungen gespielt bei der Profimannschaft beim Training und irgendwann mit 16 durfte ich dann mittrainieren und habe die Vorbereitung mitgemacht. Und auch dort war es ja damals überhaupt nie ein Problem, weil die Burschen halt wussten, okay, im Leben würde ich nie was verraten an meinen Vater, was da irgendwie in der Kabine geredet wird. Und wenn der Training einmal genervt hat und uns quasi am O gegangen ist, dann habe ich auch mitgeschimpft. Dann habe ich halt mitgeschimpft, weil es wäre blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, na, das ist alles super gewesen.
Stimmt.
Dein Vater sollte es ja auch wissen, nicht nur wegen seiner Trainerkarriere, ich habe mir das rausgesucht, er wurde, du weißt das natürlich, zum Ehrenritter von Oberkapfenberg geschlagen. Schöne Grüße noch einmal an ihn, herzliche Gratulation. Er ist Werner Edler, Meister des runden Leders. Also so viel zu seinen Referenzen. Was glaubst du, wirst du noch erreichen müssen in deiner Karriere, dass dich jemand zum Ehrenritter von Oberkapfenberg, Freiburg, was auch immer, schlägt? Was hast du da noch zu leisten?
Die Latte liegt hoch, ne? Das weiß ich nicht, was ich leisten muss, aber die Latte liegt sehr hoch. Ja. Und das ist auch ein Titel, den darf er gerne für sich behalten.
Willst du nicht?
Ja, aber du könntest ihn ja kurz dazu holen. Du könntest ihn ja kurz dazu holen und fragen, was es
ja,
da braucht.
Er sitzt draußen auf der Terrasse.
Ich glaube, aber Aufstieg
ich werde ihn dann danach auf jeden Fall fragen. Er hat ja damals eigentlich mit einer Amateurmannschaft den Aufstieg geschafft in die erste Liga und ist ja dann auch eben 3 Jahre in der Liga geblieben. Und das war schon, glaube ich, eine sehr, sehr besondere Leistung, die er damals mit dem Verein und mit der Mannschaft geleistet hat. Und deswegen ist er auch absolut der edle Ritter. Wir nennen ihn auch immer wieder beim Aufstehen. Da sage ich, guten Morgen, edler Ritter.
So habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Zu Recht.
Eine ganz kurz andere Geschichte. Ja. Du bist der Steirer-Bur in der weiten Fußballwelt. Bei uns hat sich ein anderer Steirer-Bur in der weiten Fußballwelt gemeldet, der erst kürzlich in die weite Fußballwelt hinaus gewechselt ist.
Grüezi miteinander, meine geliebten Abstauber. Craxi, servus. Ja, ich halte mich kurz. Ich will eigentlich nur kurz erzählen und eigentlich dich fragen, wie das so ist, wenn du jetzt schon seit Jahren in ziemlich allen Spielen, egal ob es jetzt Fußball, Tennis, Tagball, Golf, Basketball, Spikeball, Tischtennis, Minigolf, Kickbase, überall seit Jahren bist du immer an zweiter Stelle. Ich stehe immer vor dir und ja, vielleicht äußerst dir mal dazu und erzählst uns, wie du das jetzt dann in den nächsten Monaten oder auch Jahren ändern willst.
Also Selbstbewusstsein hat er, bitte, Bühne frei. Wie willst du das ändern?
Also ich muss wirklich sagen, das ist die größte Frechheit, die ich in meiner ganzen Karriere jemals erlebt habe, privat und sportlich, dass einer sich so selbst überschätzt wie der Albert und mir da erzählt oder der ganzen Welt da erzählen möchte, er ist überall Erster. Er ist jetzt im Moment bei Kickbase Erster, aber den Rest hat er deutlich verloren. Er ist vielleicht auch beim PlayStation-Spielen hin und wieder der Bessere, aber ja, ich glaube, er muss jetzt einmal in der großen, weiten Welt wieder runtergeholt werden, weil ich glaube, durch seinen Wechsel in die Schweiz glaubt jetzt vielleicht, er ist da der große Zampa noch.
Ja, aber fußballerisch, bei Salzburg war er sein Spitzname, der weiße Brasilianer. Kannst du ihm da schon was erreichen, wenn es jetzt um Technik geht?
Also der Albert kennt sich in der Technik maximal aus, wenn er in Sky Receiver zum Fernseher zugeschlossen muss. Aber sonst muss ich mich da vor ihm nicht verstecken. Was, mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt, Holz auf Eisen. Und das wirkt beim Bertl, glaube ich, auch am besten. Holz auf Eisen.
Da wird scharf geschossen bei euch.
Ja, ich muss ihn nicht gleich anrufen. Eigentlich wollte ich es auch mal fotografieren, aber ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Da.
Ein anderer Wegbegleiter, mit dem du ja auch eine Zeit lang zusammengespielt hast, vor allem in Augsburg, hat im Sommer für viele überraschend seine Karriere beendet, der Martin Hinteregger natürlich. Wir haben uns im Vorfeld etwas überlegt, wie geht's dir? Wie hast du das damals, war das für dich wahrscheinlich auch genauso überraschend wie für fast alle? Und was sind so deine Gedanken zu dem Schritt? Kannst du das nachvollziehen oder wie hast du das erlebt?
Also erstmal muss man Martin, glaube ich, respektieren für die Entscheidung, weil es ist ja gegen das normale Fußballerleben, dass man vor seiner 30. Karriere verletzungsfrei oder relativ verletzungsfrei seine Karriere beendet. Deswegen muss man das einmal absolut respektieren. Gleichzeitig war der Martin immer einer, der genau das gemacht hat, was er sich gedacht hat. Das war nicht immer in allen Fällen positiv, aber er hat halt seine Linie durchgezogen, so auch jetzt. Und deswegen glaube ich, wenn er glücklich ist in der Entscheidung und mit der Situation, dann ist das die absolut richtige Entscheidung für ihn. Und wenn er sich jetzt wohlfühlt zu Hause, dann soll er das hoffentlich so gut wie möglich genießen und nie mehr zurückdenken und das in Frage stellen, was er für Entscheidungen getroffen hat. Für mich persönlich wäre es jetzt keine Möglichkeit, weil ich liebe einfach das Fußballspielen in einer Profimannschaft viel zu sehr, mit allen positiven und negativen Seiten, die man hat. Aber natürlich wird irgendwann auch der Punkt kommen, wo es einfach altersgerecht nicht mehr reichen wird oder vielleicht auch leistungsgerecht nicht mehr reichen wird. Und deswegen, für mich persönlich wäre es jetzt kein Schritt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt schon mal an ein Karriereende gedacht. Aber wenn der Martin das so entschieden hat, wünsche ich ihm natürlich nur das Beste und ich hoffe, dass er uns irgendwann einmal besuchen kommt beim Nationalteam, damit wir dann vielleicht einmal ohne Zapfenstreich mit einem Bierchen anstoßen können.
Schönes
für
Ziel
ihn,
natürlich.
Für ihn ohne Zapfenstreich.
Noch die Kurve gegast.
Lieber Michi, wir haben auch noch ein paar Fragen bekommen auf unserer Instagram-Seite, die wir dir natürlich stellen wollen. Und zwar fragt sich der Hodarf9, ob es sich auszahlt, dich auf Kickbase zu verpflichten.
Ja, grundsätzlich ja. Ich würde mir bei jedem Managerspiel maßlos überteuert kaufen.
Aber weil du vorher über Kickbase gesprochen hast du dich selber im Team?
Nein, wir haben jetzt angefangen, vor 3 Wochen zum ersten Mal zu spielen, mit unserer Freundesgruppe, die halt seit 12, 14 Jahren in Kaffenberg schon besteht. Und da ist eben der Bertler dabei. Und das war der Einzige, der sich schon auskannt hat im Kickbase. Und ich habe mich nicht gekriegt, weil mir hat wirklich Na, mir hat wirklich einer von unseren Jungs maßlos überteuert gekauft, aber er ist belohnt worden, zumindest. Zumindest einmal ist er belohnt worden.
Nette Geste, oder? Von den Freunden, wenn sie dich so teuer kaufen.
Absolut richtig.
Dann sind wir auch noch gefragt worden vom Bernd T27, ob Christian Streich wirklich so großartig ist, wie es nach außen den Anschein hat. Was würdest du dazu sagen?
Ja, also so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, muss ich wirklich sagen, es ist eine super Zeit bisher. Ich habe mich wirklich jeden Tag, wenn ich zum Training gegangen bin, sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich freue mich einfach auf die nächsten Jahre, weil ich glaube, dass man so viel mitnehmen kann, sportlich und menschlich von ihm, dass das wirklich ein Leben lang hängen bleibt. Und das ist, glaube ich, eine schöne Sache und das am Christian Streich, dass man eben nicht nur sportlich sich deutlich verbessern kann, sondern wirklich auch menschlich nochmal einen großen Schritt machen kann.
Und zu guter Letzt haben wir vom Johannes noch eine Frage bekommen.
Nicht von mir.
Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wer der beste Innenverteidiger ist, gegen den du je gespielt hast. Schwierige Frage.
Also ich fand Sokratis von BVB, fand ich immer sehr, sehr gut. Der war super. Mats Hummels war auch immer sehr, sehr gut, ist noch immer sehr, sehr gut. Ansonsten halt, ich habe mal gegen Ivanovic gespielt, gegen Serbien. Mhm. Der war auch richtig gut. Also die drei würde ich schon ganz, ich weiß gar nicht, ob man noch einen einfällt.
Walci.
Ja gut, die Bayern Innenverteidiger sowieso. Na, gegen Bertl habe ich leider noch nicht gespielt, aber wir haben ja jetzt im Sommer Testspiel gegen St. Gallen. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann im Winter oder vielleicht nächsten Sommer dann ausgeht, dass wir dann unser erstes Testspiel gegeneinander haben. Weil vor 5 Jahren, wie ich nach Augsburg gewechselt bin, ist er nach Innsbruck gewechselt. Und da hätten wir gegeneinander gespielt eigentlich. Aber da habe ich erst einen Tag vorher unterschrieben und dann bin ich noch rausgenommen worden, leider. Aber
würde er dann auf die Liste der besten Gegenspieler von dir wandern?
Er wird ein Gurkel kriegen und dann wird er ihm einmal bei die Haare ziehen, bei seinen langen. Und dann würde ich ihn fragen, dass er bei euch das bitte einmal öffentlich korrigiert, was er da sagt.
Eine Frage haben wir noch, und zwar sind wir von Gregoric Support gefragt worden, was dein schlimmster Spitzname ist. Wir bitten um Ehrlichkeit.
Gregor. Den schlimmeren Spitzname ist Gregor. Ich weiß schon auf was, also ich folge der Mara auch schon seit 2 Jahren, die ist ja, seitdem ich bei Schalke war, ein Riesenfan, hat eine riesen Instagram-Seite aufgebaut, mittlerweile glaube ich mit über 1000 Followern. Und sie versucht mich da immer so ein bisschen aufzuziehen mit anderen Spitznamen, aber der schlimmste Spitzname, das muss ich sie leider enttäuschen. Ich glaube, sie nennt mich einmal Kreeraffe wegen einer Giraffe. aber das ist alles nicht so schlimm wie Gregor oder Grego. Die finde ich ganz, ganz schlimm.
Gregor,
also bitte einfach Gregor, das passt mir am besten.
Oh, Gregor.
Wir werden es uns merken.
Bei der Zone haben sie jetzt gesagt, darf ich eigentlich nicht sagen, beim anderen Online-Fußball-Streaming-Anbieter haben sie gesagt, das Gregor, das geht ja gar nicht. Ich bin ja der Gregor und ich bin ja kein Möbelstück, was man in die Wohnung stellen sollte.
Das klingt ein bisschen nach einem Ikea-Kasten, genau. Das Gregor.
Ja, so ist es, ja, genau wie wenn ich beim Ikea...
Neben dem Pax-Kasten steht das Gregor, ne?
Genau, da steht das Gregor, ja.
Gregor-Itch. Gregor.
Gregor.
Was sagst du dem? Hat er gerade der Föhrgrad erfunden? Oder kommt der auf die Listen?
Das ist auch nicht schlecht. Nein, nimm alles mit, außer Gregor und Gregor.
Also, du, jetzt haben wir noch ein Fundstück, das uns zugespielt wurde, aus der GAK-Jugend, beziehungsweise die vom Kindergarten bis zur U14-Mannschaft. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob du mit diesem Foto vertraut bist, aber uns wurde gesagt, dass
Ich wirklich nicht, aber ich kenne ein paar andere.
Ja, dass da ein paar bekannte Gesichter drauf zu sehen sind. Findest du dich selbst?
In Sabi habe ich mal gefunden, also über dem, der ganz unten steht mit weiß, so links drüber, das ist der Sabi.
Da?
Das ist der Marcel Sabitzer.
Ja.
Ja, das ist der Marcel Sabitzer.
Da müsstest du ja eigentlich auch mit dabei sein.
Dann links unten, da müssen die links oder rechts davon stehen, ja? Eher rechts davon, glaube ich. Ah, bin ich das über den Sabi vielleicht?
Der Lange?
Nein, ich glaube, eins links
daneben, oder? Ja. Der Linke.
Nur eins drüber.
Mhm. Da, der, ja. Da, oder?
Oder du mal nach rechts ein bisschen. Das könnte ich sein, glaube ich.
Ja.
Das waren in der Koreanische Straße.
Jetzt könnte man den Papa holen, oder? Damals,
glaub ich,
der wüsste das.
Genau, der Papa wird...
Nein, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe Brille
der
da.
Der findet auch nur die anderen.
Ah, da bin ich, da bin ich. Entschuldigung, da bin ich. Schaut mal, da bin ich. Da neben dem ganz Kleinen steht, einen zweiten Reiter.
Ah, da haben wir ihn, ja.
Ja, tatsächlich.
Unschwer zu erkennen.
Damals noch. Bin ich, ja.
Und wer ist der ganz Kleine neben dir? Das ist ja auffällig.
Der kann man kassen. Sascha, glaube ich. Aber das,
Lisandro Martinez.
Ich habe ihn später Kalesic mal gesehen. Irgendwo. Ja.
Der ist auf die Knie gestanden.
Ja. Aber ich habe auch, wartet mal jetzt, wenn ihr jetzt schon was rausholt, ich hoffe, das funktioniert, ich zeige jetzt auch noch ein Foto vom Sarin von mir.
Jetzt sind wir gespannt.
Da stehen wir sogar nebeneinander.
Nein, lieb.
Gut, da, das ist tatsächlich wahnsinnig schwer zu erkennen.
Ist dein Bildschirm schon, oder? Weil du es jetzt so schwer gefunden hast.
Ja, so ist es. Nein, ich habe, wie Savi, ich schicke nicht so viele Fotos, deswegen in seinem WhatsApp-Chat finde ich den ganz schnell.
Ah ja, eine Frage gibt's noch. Eine letzte Frage hätten wir noch. Oder, du veranstaltest ja Sommercamps, beziehungsweise so einen Spendenverein. Was genau ist das? Und wie bist du auf die Idee gekommen vor allem?
Genau, also es ist ein Spendenverein für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen und wir sind die ersten oder der erste Spendenverein, der Fußballcamps für Kinder mit Down-Syndrom veranstaltet in den Sommerferien. Und oh, haben wir begonnen 2018 im Sommer und ich habe immer relativ viel gespendet über andere Geschichten. Und damals haben wir mit dem Andreas Lute zusammengespielt, der den Spendenverein, oder mittlerweile ist eine Stiftung, das ist ja ein kleiner Unterschied, in Safe Hands hat. Und dann ist mein Bruder auf die glorreiche Idee gekommen, warum machen wir das nicht eigentlich in Österreich und bei uns zu Hause in der Nähe von Graz oder in Graz. Und haben dann eben sozial schwächere, also als Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen unterstützt und sind dann mit dem Co-Trainer von Papa, mit Enrico Kulowitz, draufgekommen, es wäre doch cool, wenn wir ein Sommercamp veranstalten für Kinder mit Down-Syndrom. Und haben das innerhalb von 2 Wochen dann aufgestellt und haben dann damals gehabt 9 Kinder und nur 2 Betreuer und haben dann nach dem ersten halben Tag gemerkt, okay, wir bräuchten deutlich mehr Betreuer, dass wir quasi einen Betreuer für 2 Kinder haben und haben mittlerweile 15 bis 16 Kinder, die dann eine ganze Woche in Graz sind, mit ihren Eltern natürlich komplett von uns übernommen, wo wir dann am Vormittag eine Art Fußballtraining machen mit Ballsport und am Nachmittag waren dann so Dinge wie, wir haben ihnen Schwimmen beigebracht und so weiter und so fort. Und sage ich euch ehrlich, habe ich leider persönlich nur einmal erlebt, weil die Camps, die Sommerferien sind leider dann immer, wenn wir schon Trainingsstart gehabt haben oder sogar Saisonstart. Und in der Corona-Phase 2020 durfte ich dann Gott sei Dank einmal einen Tag live miterleben und das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil so eine bedingungslose Liebe und Dankbarkeit, die von den Kindern entgegengebracht worden ist, da habe ich gewusst, okay, das ist das alles wert, was wir da machen. Und da muss ich einen Riesendank an meinen Bruder Matthias aussprechen, der dann immer vor Ort ist, also der lebt ja in Wien, aber der fährt dann immer nach Graz und versucht dann natürlich so viele Betreuer und Trainerinnen und Trainer wie möglich zu bekommen für uns. Und wir veranstalten mittlerweile 3 pro Sommerferien, 3 Camps. Und macht einfach super viel Spaß und ich hoffe einfach, dass das in den nächsten Jahren immer weiter wächst. Wir haben jetzt auch schon mal eine Anfrage gehabt, ob wir das in Oberösterreich vielleicht machen können und wir versuchen uns dann natürlich anzupassen, aber trotzdem langsam zu entwickeln, weil wenn es zu schnell geht, dann bringt es, glaube ich, keinem was, wenn wir dann überfordert werden. Und das ist aber eine super Sache für uns alle. Wir haben riesen Spaß daran, wir haben super viele Unterstützer. Es sind total viele Leute, die positiv drauf anspringen und uns mit Geld unterstützen. Und wie gesagt, also macht super viel Spaß. Einen großen Dank an meinen Bruder eben nochmal, der da wirklich sehr, sehr viel Arbeit mir abnehmen kann, einfach weil er vor Ort ist und sich wirklich da total bemüht, dass da überhaupt kein Stress für irgendwen von unseren Betreuern oder sonst wen aufkommt. Und deswegen, macht super viel Spaß. Danke, dass ihr da fragt, weil so ist es natürlich auch super für uns, wenn wir wieder ins Gespräch kommen. Wie gesagt, kann es nur nochmal wiederholen. Das ist schon mit die beste Sache, was wir da machen.
Super. Torchance, glaube ich, hast du Das Camp,
genau,
richtig?
Genau, Torchance, okay. Ja, genau.
Cool, super.
Genau, weil wir haben gesagt Torchance, weil wir versuchen, die Torchance zu nutzen und ja, das ist uns dann, das ist dann die Namensfindung war dann eben mit das längste und der langweiligste.
Das kann man vorstellen.
Ja, hast nicht so lange gebraucht, wie um in Freiburg dann zu treffen anscheinend. Also umgekehrt, in Freiburg hast du nicht so lange gebraucht.
Ja.
Michi.
Ja, das stimmt, ja, wahrscheinlich, ja.
Michi, herzlichen Dank für das Gespräch, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass die Trefferquote so weitergeht. Mögen dir die Tore treu bleiben, mögest du den Toren treu bleiben. Herzlichen Dank für deine Zeit und noch eine gute Saison in Freiburg. Alles Liebe.
Danke.
Ciao.
Ich sage danke. Servus. Danke für die Einladung. Ciao.
Ruf mich an.
Ja, mit dem hätten wir noch eine Dreiviertelstunde länger reden können.
Ja, Michi Gregoritsch, einfach ein super Typ. Hofft man natürlich, dass seine Saison so erfolgreich weitergeht, wie sie gestartet ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und wir freuen uns schon, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Ciao.
Ciao.